Ich möchte für diese kurzen Vorbemerkungen bewenden lassen und in der letzten Stunde doch einigermaßen zügig die wichtigsten Momente, die in dieser Vorlesung auf jeden Fall noch Platz haben sollten, mit Ihnen durchzugehen. Als erstes verweise ich auf die Literaturangaben zum letzten Mal, die ich deswegen auch schon vor Beginn der Vorlesung aufgelegt habe, damit Sie Zeit haben, sich zu notieren, auch für den Lohmann-Mitschnitt. Wiederhole ich die wichtigsten Werke des in der letzten Stunde diskutierten Leslie White, sind The Science of Culture 1949, nachdem er eine Monographie zu südwestindianischen Kulturen verfasst hat, also United States of Southwest. The Science of Culture 1949, The Evolution of Culture 1959 und dann in seinem Todesjahr The Concept of Cultural Systems 1975. Wir haben White deswegen erwähnt, weil er einer der beiden Evolutionisten in der dritten Generation der Boas-Schüler ist, der vor allem durch das Aufstellen des White's Law zum Energiewandel als Maß der Komplexität einer Gesellschaft bekannt geworden ist. Sein Kontrapart in gewisser Weise war Julian Stewart, fast ein Zeitgenosse, der ebenfalls durch eine Monographie bekannt wurde, allerdings durch eine Monographie unter Jägern und Sammlern, nämlich den Shoshonen des Intermontanen Basins. Diese Studie entstand in den 30er Jahren, wurde 38 publiziert, in einer Fassung im Übrigen damals auch noch in Deutschland. Das heißt aber nicht, dass Stewart irgendwelche neonazistischen Tendenzen vertrat. Es war nur damals für einen Evolutionisten, wie er es war, kaum möglich, innerhalb der USA irgendwo in einem akademischen Journal zu publizieren. Und der Anthropos war 38 noch in Händen des SVD und noch nicht unter nazistischer Kontrolle. Besonders berühmt wurde er dann mit seinem sechsbändigen Handbook of South American Indians, zudem, wie zuletzt auch schon erwähnt, der besagte Paul Kirchhoff entscheidendes auch zu den sekundarischen Gesellschaften beigetragen hat. Bis heute sind diese sechs Bände eines der wesentlichen, wenn auch teilweise natürlich ethnografischen bis deutsch überholten, Standardwerke zur südamerikanischen Ethnographie. 1950 und 55 schließlich wurde Stewart bekannt und berühmt, endgültig durch seine beiden Arbeiten Area of Research, Theory and Practice und vor allem Theory of Culture Change. 1955 wurde ein Konzept einer multilinearen Evolution vorgelegt und damit der eigentliche Denker des Neo-Evolutionismus ist. Zu erwähnen ist auch im Hinblick auf das gerade erwähnte Area Research, dass sein multilinearer Evolutionismus immer eine sehr starke Umweltkomponente hatte, die in der Region und in bestimmten natürlichen Umwelten verankert war. Und seine Konzipierung dieser Gesellschaften, die mit der natürlichen Umwelt interagieren und sich auf unterschiedlichen Entwicklungspfaden beginnen zu bewegen, diese Konzipierung hatte ein weiteres Konzept im Mittelpunkt, das ist der sogenannte Cultural Core, C-O-R-E, der kulturelle Kern. Als kulturellen Kern bezeichnet Julian Stewart immer jene Elemente einer Kultur und Gesellschaft, die am intensivsten mit der natürlichen Umwelt interagieren, wie etwa Wirtschaft und Subsistenz, wie Technik und wie auch bestimmte Teile des Sozialgefüges, während die sekundären Elemente der Gesellschaft bei ihm eben jene sind, die nicht so intensiv mit der natürlichen Umwelt interagieren. Also wenn Sie so wollen, eine ökologische Abwandlung des Basis-Überbau-Konzeptes von Karl Marx im Hinblick auf Umwelt und Interaktionen mit natürlicher Umwelt, das wir bei Julian Stewart hier finden. An der Tafel habe ich Ihnen eine etwas dichte Grafik zum Abschluss unserer Vorlesung aufgemalt, die ich ganz kurz erläutern möchte, weil wir eben am Ende unseres Gesamtzyklus angelangt sind, will ich Ihnen vergegenwärtigen, dass wir die Geschichte Vielfaches so behandelt haben, dass sie durch zwei Wenden hindurchgegangen ist. Die erste Wende war, wie sich ja dann die Abwendung vom Evolutionismus. Die zweite Wende ist die, zu der wir mit dieser Stunde nun endgültig vordringen, indem wir auch die amerikanische Tradition abschließen, ebenso wie wir zuvor die französische und die britische Tradition abgeschlossen haben. Bei der britischen und bei der französischen Tradition waren wir bereits so weit gekommen, dass wir zeigen konnten, die Nachfolger im französischen Fall der großen Denker des Naturalismus, Lévi-Strauss und Louis Dumont, sind diejenigen, die die Wende aus dem strukturalistischen Erbe heraus einleiten. Das sind innerhalb der Ethnologie, wie Sie sich erinnern, Maurice Boudelier, Dan Sperber, auch mit Einschränkungen François Héritier. Und außerhalb der Ethnologie, in den großen Nachbarfächern Soziologie und Philosophie, die Nestor-Denker der Zeit 80er, 90er Jahre, Pierre Bourdieu und Michel Foucault. Im britischen Funktionalismus hatten wir gezeigt, dass die Differenzierung hier schon viel früher einsetzt und dass etwa die Beibehalter des Mainstream des britischen Funktionalismus sich differenzieren gegenüber den Vertretern, die die Manchester School als Alternative verfolgen oder Leuten wie Hitch und Mary Douglas, die die britische strukturalistische Tradition entwickeln. Sodass eigentlich im britischen Fall, aber teilweise auch im französischen Fall, die Wende nicht so schroff ist, sondern schon länger und eher als Prozess, dem als abruptes Ereignis vor sich geht. Es ist viel stärker, also eine amerikanische Perspektive, denn eine europäische Perspektive, diese zweite Wende in unserem Fach mit einem Buch identifizieren zu wollen. In Amerika, ja, man mag es schon berechtigt sein, zu sagen, die zweite Wende wird eingeleitet durch ein Buch, nämlich durch das Buch Writing Culture von George Marcos und anderen, herausgegeben, das 1984 erschien. Anderswo ist diese Wende nicht so sehr an dieses eine Buch gebunden, sondern wie gesagt durch lange Denkprozesse, Arbeitsprozesse schon vorbereitet. Die Wende nämlich von den großen Meta-Narratives, Funktionalismus, Strukturalismus, Obersten, seinen Gegenpol, weg hin zu einer differenzierteren Betrachtungsweise. Diese differenziertere Betrachtungsweise aus meiner Sicht und das Hauptergebnis dieser Sicht auf unser Fach hier mal vorwegzunehmen, auch nicht gleichzusetzen mit dem besagten Buch von James Clifford und George Marcos, Writing Culture von 1984. Das war ein Moment, ein Augenblick, der postmoderne Moment in unserem Fach. Irgendwann in den späten 80er, frühen 90er Jahren, der eigentlich nur die Begleitmusik zum Kollaps der großen Erzählung in unserem Fach darstellte. Was sich aus dieser eher ein wenig zynischen, eher ein wenig haltlosen Begleitmusik danach aber herausgebildet hat, das ist aus meiner Sicht das wirklich neue, nach dem Ende der großen Erzählungen, die ja mehr oder minder national und sprachgebunden waren, die großen französischen, die großen britischen, die großen US-amerikanischen Erzählungen. Das Neue nach dem Kollaps dieser großen Erzählungen ist die allmähliche Herausbildung einer nicht nationalen Anthropologie, einer transnationalen und globalen Anthropologie, in der zunehmend und erstmals in der Geschichte unseres Faches auch Vertreter aus Afrika, Asien und Lateinamerika eine entscheidende Rolle spielen und die der allmählich auch wieder als Teil eines größeren intellektuellen und wissenschaftlichen Ganzen werden. Das also, meine ich, ist die Hauptentwicklung, in der wir uns heute befinden. Und auch der Horizont, aus dem heraus wir kritisch, aber auch respektvoll die Vergangenheit unseres Volkes zu untersuchen haben. Und da weg also, nun ein Blick auf die spezifisch amerikanische Situation am Ende dieses Vorlesungszyklus und nachdem wir bereits das letzte Mal die dritte Generation nach Boas mit Murdoch, White und Stewart diskutiert haben und nachdem wir gezeigt haben, dass es hier eine ganze Reihe von Nachfolgern gibt, die teils noch leben, teils vor kurzem gestorben sind, und die die postmoderne Wende von 68 bis 80 innerhalb der amerikanischen Diskussion einleiten und vorbereiten. Hier scheint es mir wichtig, zunächst darauf zu verweisen, dass wir es in der Generation, um die es hier geht, 50er bis 80er Jahre, dass wir es hier auch mit einer starken Ausdifferenzierung der Arbeitsweisen zu tun haben. Es setzt sich auf der einen Seite ein differenzierter Neorevolutionismus fort und es kommt auf der anderen Seite ein sehr, sehr hermeneutischer, sehr, sehr interpretativer falsche Artikel, eine sehr, sehr hermeneutische, sehr, sehr interpretative Version des Kulturrelativismus zum Vorschein. Die eher differenziert neorevolutionistisch arbeitenden Autoren sind Eric Wolf und Eleanor Leacock, die sehr stark hermeneutisch und interpretativ arbeitenden Autoren sind die nun auf der Folie wahrnehmbaren David Schneider und Clifford Geertz. Und eine hochinteressante Mittelstellung, ich habe es letztes Mal schon vorweggenommen, nimmt in all dem Marshall Sahlins ein, den ich doch als einen der ganz Großen unseres Faches persönlich beurteile. Ich sage auch dazu, wenn Sie das interessiert, dass meine eigene Sicht auf die positiven und kreativen Elemente der US-amerikanischen Traditionen in dieser Generation irgendwo angesiedelt ist zwischen dem Zentristen Sahlins und dem stärker neorevolutionistisch orientierten und dass ich dieser Gruppe doch aufgrund ihres stärkeren und nicht besonders abgeschwächten Kulturrelativismus recht kritisch gegenüberstehe. Der stärkste Input zur sogenannten Postmoderne kam allerdings zunächst über die Schüler von Schneider und Geertz zustande, die vorhin erwähnten und jetzt schon zum dritten Mal angesprochenen Autoren George Marcus mit C und James Clifford etwa sind alles Schüler von Clifford Geertz und ihrer Umgebung, sodass der postmoderne Moment, der vorübergehende postmoderne Moment in der Anthropologie, der in den USA, wie gesagt, stärker ausgeprägt war als in Europa, vor allem von dieser Richtung herkommt, Schneider und Geertz. Während die bleibende Perspektive einer globalen und transnationalen Anthropologie von US-Seite her sicher stärker aus diesem Eck unterstützt und getragen wird. Aus dieser eher kritischeren Sicht auf Clifford Geertz und David Schneider erlaube ich mir, zu diesen beiden Autoren noch kürzer zu bleiben als zu den anderen Autoren. Wobei ich Clifford Geertz persönlich kennengelernt habe bei mehreren Gelegenheiten und nicht nur als imposante Persönlichkeit nur was zu schätzen weiß, sondern vor allem auch als blendenden Schreiber, wenn es Ihnen also ein Anliegen ist, dass Ethnologie lesen auch Spaß machen soll, dann lade ich Sie schon ein, die jetzt zu lesen. Das ist also keineswegs ein Schuft- und Finsterling, den man aus lauter Sorge und Ansteckungsgefahr irgendwie meiden sollte. Keineswegs. Vor allem sein Band Die künstlichen Wilden der Anthropologe als Schriftsteller, den es auch auf Deutsch gibt, empfehle ich Ihnen durchaus, weil er einen kritischen Blick auf manches wirft, was wir auch in dieser Vorlesung diskutiert haben, und weil er das Kernthema der Postmoderne vorwegnimmt, das dann die Schüler von Clifford Geertz ausgearbeitet haben, nämlich die Frage, inwieweit ist denn das überhaupt Wissenschaft, was die Sozial- und Kulturanthropologie betreibt, inwieweit ist denn das nicht viel mehr Literatur? Da kommt auch als Endschlussfolgerung bei Clifford Geertz das Wort Faction vor, geschrieben Faktion, das ein Kunstwort ist und eine Mischung aus Fiction und Facts, aus Roman, Erfindung einerseits und Tatsachen andererseits. Und das ist eine Kernthese von Clifford Geertz und dann vor allem von seinen Schülern Markus und Fischer, die ich jetzt zum vierten Mal erwähnt habe, dass es doch in Zeiten wie diesen gar nicht mehr darum gehen könne, objektiv und ausgewogen und eben überprüfbar zu schreiben, was können wir denn überhaupt über fremde Kulturen sagen? In Wahrheit sei doch das alles nur Literatur, nur ein Ergebnis der Fantasien und Vorstellungen und Assoziationen des Ethnologen und habe doch nichts mit dem zu tun, was die Einheimischen wirklich denken, wird in der Folge von den Geertz-Schülern gesagt. Manches davon will ich schon im Nachhinein ausdrücklich betonen, zu Recht. Es gibt daran, wie Ethnologen früher geschrieben haben, sehr viel Kritisierenswertes. Und es ist notwendig, das aufzuzeigen. Aber nicht, um das Unterfangen überhaupt in Abrede zu stellen, sondern um es besser zu machen, aus meiner Sicht. Ich hätte auch nichts dagegen, die Ethnologie abzuschaffen, so unheimlich wichtig für den Bestand der Welt ist sie nun auch wieder nicht, aber solange sie Sinn macht, verteidige ich sie und von daher glaube ich, sagen zu können, man kann sehr vieles an dem, was die Ethnologen machen, nicht verbessern. Man kann vieles an Halbwahrheiten, an nicht ausgegorenem, an nicht ganz verstandenem kritisieren, an dem, was die Ethnologen gemacht haben, an halbkolonialen Bias, an Gender Bias, an Unverständnis, an mangelnden Sprachkompetenzen und so weiter und so fort. Aber das heißt nicht, dass die Wissenschaft an sich keine ist, sondern nur Erfindung, solange sie intersubjektiv überprüfbar bleibt. Nicht nur durch andere Wissenschaftler, sondern auch, bitteschön, durch die Einheimischen selber, in ihren jeweils unterschiedlichen Konstellationen natürlich. Solange es also intersubjektiv überprüfbar bleibt und kumulatives Wissen generiert, meine ich, handelt es sich um eine Wissenschaft und nicht primär um Literatur. Soweit also meine Abgrenzung zu Geertz, Sie können mir darin folgen oder nicht. Er selber hat in manchen seiner eigenen Arbeiten, und das spricht eigentlich für meine These und gegen die seiner Schüler, sich sehr wohl unheimlich darum bemüht, rund um den zweiten hier angeführten Band Dichte Beschreibung etwa, ebenso wie zu seinen Untersuchungen zu religiösen Entwicklungen im Islam, gute Ethnographie zu erarbeiten. Wenn man also gute Ethnographie in der Praxis betreibt, die selbst kritisierbar ist oder auch nicht, dann meine ich, sollte man nicht diese eigenen Bemühungen als bloße Literatur dann abtun, sondern dazu stehen, dass man es halt so verstanden hat, nicht besser und nicht schlechter, und sich der Kritik stellen, anstatt sich zu immunisieren und sagen, es geht nur Literatur, es kann eh jeder postmodernes Achselzucken schreiben, was er will, was heißt schon Realität, was heißt schon Wahrheit, was heißt schon Wirklichkeit. Die Frage aufzuwerfen finde ich gut, die Frage in die Diskussion einzubringen finde ich gut. Dass es bei uns nicht einen naturwissenschaftlichen Wahrheitsanspruch geben kann in der gleichen Weise, das weiß ich, dass ich in der Sozial- und Kulturwissenschaft auskennt, aber dass es gar keinen gibt, das bezweifle ich. Ich will nach wie vor unterscheiden können, ob ein Anthropologe in seinen Quellforschungen ganz gezielt lügt oder nicht. Ich will nicht jeden Achselzucken und schmunzeln auf die Schultern klopfen und sagen, ja, jeder darf schreiben, was er will. Die Realität ist ein Kind ihrer Zeit, wie ich kürzlich gehört habe, und so weiter und so fort. Also ein guter Edmund Graf, aus meiner Warte, ein guter Schriftsteller, zweitens, aber der Anthropologe als Schriftsteller, ein Grundgedanke der Postmoderne, da sage ich dazu, nein, habe es auch schon schriftlich getan, hat sich mittlerweile auch nicht durchgesetzt, ist inzwischen zu meiner Freude Schnee von vorgestern. Eben Schneider, ein anderer, der ungefähr in derselben Richtung arbeitet und denkt, kommt wie Kierz selber aus den Kreisen jener Kulturrelativisten, die in der Generation von Murdoch und White eher an den Rand gedrängt worden waren. Die waren Lehrer der beiden. Beide waren relativ lange in Chicago und dann in Kalifornien. David Schneider ist vor allem durch sein 1968 erschienenes Buch American Kinship, a Cultural Account, bekannt geworden. Das eine Reihe von Vorzügen hat, aber auch eine Reihe von großen Problemen aufwirft. Im Grunde genommen vertritt Schneider hier klassischen Kulturrelativismus pur, aber neu aufgegoren, indem er sagt, Kinship ist ein mentales Konstrukt. Mit Kinship gehört zu jenen Key Values, von denen schon Röber und Benedikt gesprochen haben. Kinship ist nichts anderes als etwas im Kopf. Und von daher wendet er sich ein Verdienst den Kinship-Untersuchungen seiner eigenen, der US-amerikanischen Gesellschaft zu. Ein häufiger Fehler übrigens vieler US-Bürger, dass sie die USA mit Amerika gleichsetzen. Bis Bill Clinton dann vielleicht mal eine Staatsreise nach Mexiko macht und sagt, somos todos americanos, aber das ist auch nur ein kurzer Moment in der amerikanischen Selbstbewusstsein. Also, American Kinship Cultural Account geht davon aus, dass das vorherrschende Verwandtschaftssystem in den USA unter dem WASPs, White Anglo-Saxon Protestants, eben nichts anderes als ein Konstrukt unter vielen ist und versucht zu zeigen, dass Kinship keine Komponente hat, die Teil der sozialen Realität ist. Es ist nur ein ideelles Konstrukt. Und das finde ich problematisch. Das ist natürlich auch ein Frontalangriff auf alles, was im britischen und französischen Bereich jemals erarbeitet wurde, wo immer darauf hingewiesen wurde, dass Kinship Teil der sozialen Verhältnisse zwischen Gruppen ist, ob man es jetzt nach der Herkunft rechnet oder nach der Allianz. Und dass die Menschen eben auch in Verhältnissen leben, die durch Kinship mitgeschaltet sind. Bis hin zu dem Punkt, wo Boris Godelier sagt, Kinship ist Teil der Produktionsverhältnisse im Marxischen Sinn, weil es den Zugang zu Eigentum und zu Ressourcen regelt. Insofern eine ganze Reihe von amerikanischen feministischen Autorinnen, auch wie vor allem Silvia Yanagi Sako, die Japano-Amerikanerin, die etwa in den Zeiten von Kollegin Strassner eine große Rolle spielt, sich auf die Arbeiten von David Schneider zurückführen und davon beeinflussen lassen. Meine ich, muss man ihn kennen. Kein Mensch, ich am allerwenigsten, wird bestreiten, dass Kinship immer auch, wie übrigens alles andere in der Welt, mentale Komponenten hat. Auch Tisch, auch Hammer, auch Bank hat mentale Komponenten. Sobald wir es aussprechen, gibt es ein Konzept dazu. Das ist also so gesehen eigentlich eine Banalität. Aber es ist immer auch mehr als nur das Mentale. Damit möchte ich eigentlich meine Diskussion zu Schneider und Giertz in der gebotenen Kürze beenden. Vielleicht noch dazu sagen, es gibt jetzt vor allem unter den Studierenden der 80er und 90er Jahre der absolute Heuler war, deswegen ist auch das Preisfilm ins Deutsche übersetzt, weil es einfach sehr gerne von Studenten gelesen wurde. Ich meine nicht, dass sie alles von jetzt gelesen haben sollten, aber die günstigen Wilden sind gut leserlich, das hängt mit dem Stoff und so weiter zusammen. Das meine ich schon, wäre ganz gut, wenn Sie mal hineinschauen. Dichte Beschreibung ist fast das Gegenargument dazu, wie gesagt, dass die ethnologische Schritte sind. Von daher würde ich Ihnen schon auch empfehlen, als Beispiel für gute, bemühte Ethnographie mit allen Schwächen. In Deutschland war jetzt also der Renner, in der Schweiz und Österreich nicht. So dass man auch im deutschsprachigen Raum, glaube ich, so um die 80er Jahre herum sagen kann, da europäisiert sich im Sinne westeuropäischer Sozialanthropologie der Südteil des deutschsprachigen Raums in der Ethnologie sehr, sehr stark nach Westeuropa hin, während sie in Westdeutschland in jenen Jahren so eine starke Reorientierung hin zu den USA haben. Diese Widersprüchlichkeiten innerhalb der deutschsprachigen Ethnologie und einer stärkeren, sagen wir mal, westeuropäischen Orientierung in der schweizerischen und österreichischen Fachvertretung, einer viel, viel stärkeren Giertz-orientierten amerikanischen Orientierung in Richtung auf Postmoderne und Kulturrelativismus nördlich des Mainz sozusagen, die ist vielleicht auch wichtig an dieser Stelle festzuhalten. Punkt. Jetzt, bevor wir zu den anderen hier anzuführenden Autoren übergehen, möchte ich Ihnen Gelegenheit für Ihre Fragen oder Kommentare geben. Bitte.
Also ich bin schon sehr verwundert, dass der Schneider, wie Sie das ja ausgedrückt haben, dafür sehr runterreißt. Ist dieses Account in diesem Fall zu übersetzen und abrechnen?
Ja, also Bericht im Sinne von kritischer Beurteilung, ja.
Und
extrem Abrechnung.
Und wie ist denn das zweite Werk von Ihnen, das da oben steht, nach Ihrer Meinung? Ach so, das ist dasselbe. Entschuldigung. Das hätte ich eine andere Frage mit dem Trainer, aber vielleicht wäre das besser, für später zu stellen. Ich habe hier in Ihrem Werk zur Geschichte der Anthropologie, habe ich Ihren Standpunkt gefunden, den Sie, oder Ihren Standort, den Sie darstellen mit neuer Realismus und kontextueller Universalismus. Könnten Sie uns bitte erklären, was man darunter versteht? Einiges ist ja schon angegeben, man dürfte also fremde Kulturen behandeln und auch kritisieren. Trotzdem sind diese beiden Begriffe ja auch recht neu für uns.
Ja, Sie wären auch nicht Thema dieser Vorlesung geworden, wenn Sie es jetzt nicht aufgeworfen hätten. Aber ich mag das gerne am Schluss, wenn Sie einverstanden sind. Ja, weitere Fragen. Die Postmoderne, Schneider, Giertz und Co. Gut. Wenn das nicht der Fall ist, dann erlauben Sie mir zu den beiden Autoren überzugehen, die in Wien sicher die intensivste Rezeption und Verbreitung gefunden haben. Zunächst zu Eleanor Leacock, wir hatten sie schon kurz erwähnt. mit ihren wichtigen Arbeiten mit Male Dominance, einem Sammelband 1981 und der auch ins Deutsche größtenteils übersetzten Arbeit, die auf Englisch ursprünglich in Current Anthropology erschienen ist. Diese Arbeit der Status der Frauen in egalitären Gesellschaften wurde eben in den 80er Jahren von einer durch mich mit initiierten Arbeitsgruppe Ethnologie Wien, teilweise waren das Absolventen, teilweise waren das Studierende, herausgegeben, übersetzt und dieser Band von fremden Frauen aus einem Geschlecht beziehen, nicht nur der Gesellschaft ist an sich, wie ich meine, auch weiterhin durchaus lesenswert. Bisschen Werbung in eigener Sache ist an diesem Ort wohl angebracht. Eleanor Leacock war zu jener Zeit auch des Öfteren in Wien und um die Übersetzung dieses Bandes geht hier mehrere Vorträge, hat sich sehr auch um die kritische Revision der Geschlechterbeziehungen in der aktuellen und in der geschichtlichen Betrachtung unseres Faches angenommen und ist, glaube ich, eine Person, die trotz ihres bald danach erfolgten plötzlichen Todes allen in bester, positivster und konstruktivster Erinnerung geblieben ist, die mit ihr damals zusammenarbeiten konnten. Als Schülerin von Julian Stuart hat sie, wie ich meine, das Schicksal so mancher dieser Tantinnen mit kleinem I erfahren, die mit großen einflussreichen Männern, zumindest in den 50er und 60er, es soll auch heute vorkommen, konfrontiert waren. Stuart hatte ja von seiner eigenen frühen Arbeit unter Jägern und Sammlern bei den Shoshonen ein bestimmtes Bild, welche Rolle Jäger und Sammler insgesamt in der Evolution spielen oder spielen dürften, und dieses Bild wollte er durch seine Dissertation im Großen und Ganzen bestätigt sehen. Das Bild war eines, das die alten Evolutionisten überwand und das von einer neuen Sicht auf die Jäger und Sammler ausging, nämlich dass viele von ihnen aus Gründen der günstigen und optimalen Anpassung an die Natur patrilinear und patrilokal seien und in so ariden Zonen wie im intermontanen Becken im Westen der USA, zum Beispiel der Shoshone eben sichtbar, bietet die patrilinear-patrilokale Organisation auch eine dynamische Form von Fusion und Fission, wenn es also darum geht, dass sich die Gruppen aufgrund größerer Trockenheit weit verstreuen müssten, um pro Territorium ein bisschen was an Subsistenz zu finden, dann sei dieser Prozess der Fission, der weiten Zerstreuung, nur dann immer wieder auch zu überwinden durch Zusammenkommen bei großen Ritualen, etwa in der Regenzeit an bestimmten Orten, wenn es diese Möglichkeit gäbe, mit Hilfe patrilinearer Organisationsformen über weite Entfernungen hinweg die Bande, die sozialen Bande aufrechtzuerhalten. Von dieser These ausgehend schickte Stuart also seine Dissertantin Eleanor Leacock nach Labrador, das ist ein Landstrich im Nordosten Nordamerikas, und zwar in Kanada, Labrador. Die Pause erleichtert Ihnen das Mitschreiben für eine Prüfungsfrage. Und zwar zu den sogenannten Montagnier, das heißt Berg auf Französisch, Nascapi. Montagnier, Nascapi. Legt uns schon die Vermutung nahe, dass es auch andere Nascapi als die Montagnier Nascapi gibt, zum Beispiel die Tiefland Nascapi. Das interessiert uns hier zwar nicht näher, aber es ist wichtig, um zu wissen, warum es dieses Zusatzes bedarf. Da oben bei den Montagnier Nascapi, also einer relativ abgelegenen Gruppe von kanadischen Wildbeutlern in Labrador, hat Eleanor Leacock dann mit ihrem Mann, der später ein ganz berühmter Filmemacher, die meine Anthropologie wurde, und ihren zweiten Mann mit sehr kleinen Kindern, mehrere Sommer kampiert und sich von Gelsen halb töten lassen, wie sie nicht müde wurde, zu erzählen. In der Dissertation, die man nach wie vor nachlesen kann, von der Angela Wilcock, die sie dann 3 Jahre später den Jules Dirk übermittelte, die auf der Feldforschung dort im Laborator beruhte, im Hier und Jetzt der 50er Jahre, da stand alles so, wie es sich Stuart erwartet hatte und gewünscht hatte. Und zwar nicht, weil die Elena Wilcock eine sklavisch ihrem Dissertationsvater zuarbeitende, unterwürfige Dissertantin war, weit gefehlt, wer sie kannte, weiß, dass das auch damals nicht so gewesen sein kann, sondern weil die Montanina Scarpi tatsächlich auch patrilinear und patriarchal waren in den 50er Jahren und weil sie auch in den kalten Zeiten, wo die Ressourcen pro Flächeneinheit spärlicher sind, sich zerstreuten im Sinne eines Fissionsprozesses und in den wärmeren Jahreszeiten eher nicht und all das auch funktionell mit der Patrilinearität und Patriarchalität gut korrigierte, so wie es Stuart eben annahm, als eine These für die Hauptentwicklungsperspektive vieler Jägeransammler. Der Punkt, der hier wichtig ist, ist, dass Elena Wilcock in weiterer Folge sich eben auch die historischen Quellen zu den Montagnier Scarpi im Laborator ansah und dabei auf die Berichte jesuitischer Missionare aus dem 17. und 18. Jahrhundert stieß. Vor allem, wie sie zugab, hätte sie das schon viel früher machen können, aber da sie kein Französisch sprach, waren ihr die erst zugänglich, als sie ins Englische übersetzt waren. Das war noch eine Generation von englischsprachigen Anthropologen, die wenigstens verstand, dass es eine schreckliche Behinderung ist, wenn man nur eine einzige Sprache spricht. In diesen Berichten der jesuitischen Missionare wurde sehr deutlich, dass die Montagnier Scarpi, die die Jesuiten im 17. Jahrhundert kennenlernten, als andere, als Patrilinear und Patrilokal waren. Die waren auch nicht Fallensteller, wie die Montagnier Scarpi der Gegenwart, die Elena Wilcock bei der Feldforschung kennenlernte. Die jagten auch nicht nur Pelztiere und an die Felle an die großen Pelzhändler weiter zu verkaufen und dafür Geld zu bekommen. Die hatten auch nicht fixe Residenzen, wie in der Zeit der Feldforschung von der Elena Wilcock, sondern sie waren mobil. Und sie jagten nicht nur, sie sammelten auch. Und das, was sie jagten, verkauften sie nicht nur, sondern sie verwandten es auch für die eigene Subsistenz. Und die Jagd wurde nicht nur mit der Zeit von Elena Wilcock von den Männern betrieben, sondern auch von den Frauen. Was also klar war, war, dass die Verwandtschaftsbeziehungen und die Wirtschaft in jenen Jahren, 17. Jahrhundert, vor allem frühes 18. Jahrhundert, als die Jesuiten den ersten Kontakt hatten, jedenfalls nicht patrilinear, patrilokal waren. Wilcock selbst glaubte lange, sie wären, wie die alten Evolutionisten es gesehen hätten, matrilinear gewesen, hat aber im Laufe der Diskussion angesehen, dass es keinen zwingenden Beleg gibt, dass die damals matrilinear gewesen wären und meint gegen Ende ihres Lebens, dass es wohl wahrscheinlicher sei, dass die Montagnier des 18. Jahrhunderts kognatisch wie die meisten Jäger und Sammler gewesen sein dürfte. Klar wurde anhand ihrer Untersuchungen aber vor allem, dass 2 Faktoren die graduelle Verschlechterung der Stellung der Frau bei den Jägern und Sammlern hervorgebracht haben, eben am Beispiel beim Unternehmen Scarpi, nämlich erstens die Mission selbst, die dort tätigen Jesuiten, die halt Kernfamilie und Unterordnung der Frau unter dem Mann nach dem positiven Vorbild der Jungfrau Maria predigten. Und zweitens und vor allem die wirtschaftlichen Transformationen rund um den Siedlerkolonialismus, der im 18. und 19. Jahrhundert dann erst zur Vollblüte gelangte. Ein Siedlerkolonialismus, der eben auch Geldwirtschaft und Warenwirtschaft einbrachte, was dann erst die Umstellung der Montenegskapi auf Markt und Geldwirtschaft nach sich zog.